RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 11 Uhr mit Werner Schoninger. Die Zölle von US-Präsident Trump dürfen laut einem Gerichtsurteil erstmal nicht in Kraft treten. Das gilt auch für die bilateralen Handelsabkommen, die in den vergangenen Wochen ausgehandelt worden sind. Das Gericht für internationalen Handel in New York begründet seine Entscheidung damit, dass nur der Kongress Zölle gegen andere Länder verhängen darf. Trump hat demnach mit seinen Notstandsbefugnissen seine Kompetenzen überschritten. Die US-Regierung hat allerdings schon Berufung gegen die Entscheidung der relativ niedrigen juristischen Instanz eingelegt. Die Klagen haben 12 Bundesstaaten eingereicht, darunter auch 2 republikanisch regierte. Familien soll es nach den Vorstellungen von Bundesbauministerin Huberts leichter gemacht werden, ein Haus zu kaufen. Dafür will die SPD-Politikerin laut dem Redaktionsnetzwerk Deutschland Förderprogramme der Kreditanstalt für Wiederaufbau bündeln. Die Förderung soll demnach transparenter und schneller werden. Huberts forderte, eine Familie müsse auch mit normalem Gehalt Eigentum erwerben können. Im Moment sei das sogar mit Akademikergehältern schwer. Auf der Straßenbahnstrecke an der Wuhlheide in Berlin fährt die Tram seit dem Morgen wieder. Die Linie M17 pendelt nach Angaben der BVG auf dem betroffenen Abschnitt erstmal im 10-Minuten-Takt. Felix Moniak, RBB 24.
Die übrigen Straßenbahnlinien werden aber noch umgeleitet. Ab Samstag soll dann überall wieder Normalbetrieb gelten. Die Straße unter der maroden Wuhlheidebrücke war vor 10 Tagen wegen Einsturzgefahr gesperrt worden.
Die israelische Regierung hat nach eigenen Angaben weitere Siedlungen im besetzten Westjordanland genehmigt. Insgesamt handelt es sich um 22 Bauprojekte, die zum Teil schon fertig sind. Die Mehrheit der internationalen Gemeinschaft kritisiert den israelischen Siedlungsbau im Westjordanland als illegal. Dort leben inzwischen über 500.000 Israelis. Die Ukraine hat sich grundsätzlich bereit erklärt, sich zu 2. direkten Gesprächen mit russischen Unterhändlern zu treffen. Der ukrainische Verteidigungsminister Umerow forderte allerdings, vorher die russischen Bedingungen für einen Frieden zu sehen. Er selbst hat nach eigenen Angaben dem russischen Chefverhandler schon ein Dokument mit der ukrainischen Position übergeben. Der Vorschlag für das weitere Treffen kommt vom russischen Außenminister Lavrov. Demnach sollen beide Seiten am nächsten Montag wieder in Istanbul miteinander sprechen. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter heute wechselnd bewölkt mit Sonnenschein, dabei trocken, maximal 18 bis 20 Grad und dazu weht ein böiger Nordwest- bis Westwind. Aktuell haben wir in Berlin-Buch 14 Grad und in Rüdersdorf 16. Morgen viele Wolken mit einzelnen Schauern, im Tagesverlauf sonniger bei Höchstwerten zwischen 22 und 25 Grad. Und erneut ein stark böiger Westwind morgen. Die Zeit 11.03 Uhr.
RBB 24 Inforadio Spezial.
Es gibt einen Ort, an dem man, auch wenn man nur wenig Zeit hat, richtig abschalten kann. Dieser Ort ist keine einsame Insel, sondern die Nordseeinsel Amrum. Und dahin geht die Reise jetzt. Hallo und herzlich willkommen zu Unterwegs an Himmelfahrt. Ich bin Tina Witte. Meine 2-Tage-Auszeit beginnt schon auf der Überfahrt zur Insel, die man von Dagebühl aus nur per Fähre erreichen kann. Ich nehme das Schiff, das direkt nach Amrum fährt. In den knapp 1,5 Stunden fahren wir langsam vorbei an der Insel Föhr und Backbord reihen sich die Halligen aneinander wie eine Perlenkette. Dann nur noch Weite und Amrum in Sicht. Vom Anleger in Wittün geht es dann weiter mit dem Bus. Die einzige Linie klappert einmal die gesamte Insel ab, über Süddorf und Nebel bis nach Norddorf. Vorbei an Wäldern, Wiesen, Feldern und redgedeckten Häusern. In Norddorf angekommen, führt mein erster Weg dahin, wofür die Insel berühmt ist. Der Kniepsand. Ein Strand, der auch gerne größte Sandkiste Europas genannt wird und sich über die gesamte Westseite erstreckt. Eigentlich ist der Kniepsand gar kein Strand, sondern eine rund 15 Kilometer lange und bis zu 2 Kilometer breite Sandbank, die knapp über dem Meeresspiegel liegt und vor vielen Jahrhunderten an die Inselküste herangewandert und seitdem fest mit ihr verbunden ist. Auf Holzbohlenwegen geht es durch die Dünen zum Strand und dann liegt er da. Wirklich groß. Dabei ist das hier oben in Norddorf nicht mal die breiteste Stelle auf der Insel. Feinsandiger Strand, soweit das Auge reicht. Im Hintergrund die mit Strandhafer bewachsenen großen Dünen, am Himmel dicke Wolken und es bläst ein kräftiger Wind. Tief durchatmen. Aber woher kommt eigentlich der Name Kniepsand? Das will ich bei Ömrang Ferian erfahren. So nennt sich der Amrumer Heimat- und Naturschutzverein. Ömrang, das ist die friesische Sprache, die auf Amrum gesprochen wird. Der Verein veranstaltet viele verschiedene kostenlose Führungen und hat seinen Sitz am Norddorfer Strandübergang. Dort treffe ich Kira Lüttke, die hier gerade ein freiwilliges ökologisches Jahr verbringt und sich bestens auf der Insel auskennt. Zum Namen Kniepsand gibt es verschiedene Theorien, sagt sie. Eine hängt mit der Form der Insel Amrum zusammen.
Diese Form, die erinnert auch so ein bisschen an die Schere eines Krebses. Auf Friesisch heißt die Schere eines Krebses Kniepe, daher Kniepsand. Eine andere Theorie, da gab es auf Höhe von Nebel, aber eben hier auf der Seeseite, einen Hafen. Dieser Hafen wurde auch angefahren. Das Problem war nur, dass es im Norden eine kleine Meerenge gab. Und durch diese Meerenge mussten die Schiffe durch. Wenn sie aber zeitgleich durch wollten, dann hatten sie ein großes Problem. Wir würden auf Hochdeutsch sagen, sie steckten in der Klemme. Natürlich gibt es auf Friesisch das auch, das heißt una Kniepstecken. Daher könnte der Name Kniepsand auch kommen. Wir haben heute das perfekte Beispiel für die dritte Theorie. Wir haben nämlich sehr schön starken Wind. Und wenn man mit dem Gesicht in den Wind steht, dann fühlt sich das so ein bisschen an, als würden 10.000 kleine Nadeln oder 10.000 kleine Fingerchen einem ins Gesicht kneifen. Kneifen heißt auf Friesisch auch nichts anderes als kniepen. Man muss dazu aber sagen, dass man sich nicht sicher sein kann, welche dieser Theorien jetzt letztendlich richtig ist. Der Name existiert. Es ist ein schöner Name für einen schönen Strand.
Das ist den Amrumern sehr wichtig. Und auch, dass der Sand hier so viel feiner ist als der auf der Nachbarinsel Sylt.
Dass wir vor Amrum ganz viele weitere Sandbänke haben, das haben wir auf Sylt nicht. Auf Sylt treffen die Wellen direkt auf die Insel. Damit haben wir auch den Grund dafür, dass die Insel kleiner wird und wir so viele Sandablagerungen machen müssen. Das haben wir auf Amrum eben nicht. Wir haben unsere Sandbänke, die schützen das Ganze ein bisschen, denn die Sandbänke können die Wellen das erste Mal brechen und dort bleibt dann das ganze grobe Material liegen und es kommt nur noch das ganze schöne, feine Sand auf die Insel. Genau. Wir gehen gleich weiter in Richtung Süden, kämpfen uns also ein bisschen gegen den Wind, am besten eine Kapuzen so tief ins Gesicht ziehen wie möglich.
Der Wind ist noch stärker geworden. Der feinkörnige Sand wird über den Strand geweht und es zeckt wirklich wie 1000 kleine Nadeln im Gesicht. Einige Sandkörner knirschen zwischen den Zähnen. Ein Blick in die Weite ist nicht mehr möglich. Den Kopf weit nach unten und wortlos stapfen wir durch den Sand. Weitere Erklärungen sind erst wieder möglich, als wir etwas Windschutz zwischen den Dünen gefunden haben.
Strandhafer ist eine ganz wichtige Pflanze für die Dünen. Das liegt ganz einfach daran, dass sie die Dünen quasi stabilisiert. Denn der Strandhafer hat Wurzeln, die können in die Tiefe gehen, bis zu 30 Meter, sagt man circa. Was der Strandhafer nur gar nicht mag, das ist, dass man ihm auf den Kopf tritt, könnte man sagen. Denn schon nach 2 Tritten stirbt die Pflanze ab und wir haben das ganz große Problem. Da bildet sich dann so ein Trampelpfad und aus diesem Trampelpfad wird auf Dauer ein großer Weg. Auf Amrum hat man dazu ein Sprichwort: Wenn wir das Meer sehen, dann sieht das Meer auch uns. Das bedeutet nichts anderes, als wenn wir das Meer sehen können von unserer Haustür aus, dann gibt es bei der nächsten Sturmflut nasse Füße. Deswegen gibt es überall auf der Insel solche Schilder, auf denen draufsteht, Dünenschutz ist Inselschutz. Dünen sind eigentlich der einzige Schutz, den wir vor Sturmfluten haben. Die Dünen sind das, was unsere Insel quasi beschützt.
Aber das war nicht immer so. Und da kommen wir zu einer der vielen Sagen und Geschichten, die hier auf der Insel erzählt werden. Und in der geht es darum, wie die Sanddünen auf Amrum entstanden sind. Die Geschichte handelt von dem jungen Hauke, der in der Dunkelheit an den Strand ging, um Treibholz zu suchen, aber stattdessen einen toten Menschen fand.
Hauke als anständiger Junge tat das, was ein guter Amrumer tun sollte und brachte den Menschen auf den Friedhof der Namenlosen nach Nebel und vergrub ihn dort. Er ging nach Hause und legte sich schlafen. Und als er aufwachte, tobte ein Sturm über Amrum. Der Sturm blieb und blieb und die Menschen riefen eine große Gemeindeversammlung ein. Denn irgendwas muss ja passiert sein, dass sie den Meeresgott Ekenekepen wütend gemacht hätten. Hauke erzählte die letzte komische Geschichte, die ihm passiert war. Und der Spökeskicker meinte, vielleicht war das ja gar kein Mensch, den du gefunden hast, sondern ein Nöck. Ein Nöck ist ein Meereswesen von Ekenekepen, ein treuer Diener des Meeresgottes und der leicht für einen Menschen gehalten werden kann, wenn es dunkel ist, aber eben eigentlich ein Wesen ist, das ins Meer gehört und nicht unter die Erde. Die ganze Gemeinde machte sich also auf den Weg zum Friedhof der Namenlosen und man fand eben ein Nöck und keinen Menschen. Das konnte man an den Schwimmhäuten zwischen den Zähnen und Fingern erkennen. Und der Nöck nuckelte am linken Daumen, das war auch ein Zeichen dafür.
Er wurde zum Strand gebracht und in die wütende Brandung zurückgeworfen. Der Sturm beruhigte sich, aber die Sandmassen, die er auf die Insel getrieben hatte, die blieben. So sollen die Dünen zwischen dem 12. und 13. Jahrhundert entstanden sein. Amrum ist eben auch ein Ort der Sagen und Geschichten. Noch mehr davon erfahre ich am Abend. Der Wind hat sich gelegt, die Wolken haben sich verzogen und die Sterne glitzern am Himmel. Es ist der perfekte Abend für Dark Blome.
Ich habe heute euch vor, so 1,5 bis 2 Stunden durch die Dünen zu laufen, euch Geschichten zu erzählen, damit ihr so ein bisschen Eindruck davon bekommt. Okay, gehen wir mal los.
Dark Blome zieht einen kleinen Wagen mit Kissen und Wolldecken hinter sich her. Der gebürtige Amrumer bietet neben Wattwanderungen auch Touren durch die dunkle Dünenlandschaft an.
Ja, kommt mal hier hin. Da oben ein ganz heller. Das ist der Stern Vega. Sein Licht ist seit 25 Jahren unterwegs. Seit 25 Jahren trifft jetzt auf eure Netzhaut. Und da hinten seht ihr noch einen schwächeren oder zwei. Der hintere, der hellere von den beiden, das ist der Stern Deneb im Sternbild Schwan. Nur, dass ihr da schon mal ein Gefühl für kriegt. Und wenn ihr jetzt nochmal hier hinkommt, seht ihr da hinten einen Stern. So zwischen den oberen Wipfeln da von den Kiefern. Seht ihr das? Das ist Arctur. Und das sind die drei Sterne, die immer als erstes zu sehen sind. Die sind so hell, das Licht von dem Stern ist seit 36 Jahren unterwegs. Das muss man sich nur mal vorstellen.
Wir machen Halt in einem kleinen Wäldchen, schauen in den Sternenhimmel und lauschen einer Geschichte von Dark Blome, die mit dem Vorurteil aufräumen soll, die Amrumer seien Strandräuber.
So. Ein Schiff strandete 1839 vor Sylt. Und der Ort Hörnum ist das 1903 gebaut worden. Bis dahin war Rantum der südlichste Ort. Und die Sylter haben das gar nicht mitgekriegt, dass sein Schiff strandete. 1839, die Brick Colonia. Wir, durch unsere Ferngläser gesehen, Notfallflagge, Notfalllaterne, kein Sylter. Also, wir da raus mit unseren Ruderbooten und haben gefragt, ob wir helfen können. Und der Kapitän Hubbard, der englische Kapitän, hat gesagt, ja, bitte helft uns. Wir sind seit 5 Tagen unterwegs. Wir haben kein heiles Segel mehr. Es ist alles klitschnass. Wir haben nichts mehr zu essen. Bitte helft uns. Wir, die Besatzung, von dem Schiff runtergeholt nach Hause gebracht. Unsere Frauen haben sich liebevoll um diese Männer gekümmert. Und dann sind wir wieder raus. Und dann, was hatten die geladen? Tabak und Baumwolle. Klein, teuer, das versprach Finderlöhne. Wir raus und rein und raus und rein, wie die Irren. Und in dem Ort Morsum auf Sylt, der erste, wenn ihr mit der Bahn rüberkommt, da sitzt doch ein gelangweilter Kapitän, pensioniert, guckt durch sein Spektiv, sieht dieses rege Treiben zwischen der Südspitze Sylts und Amrum und denkt, da ist was. Und schickt uns den Strandinspektor Mannebroder Decker und den Zollinspektor Nispeter Tacken darunter. Die beiden forderten uns Amrumer auf, sofort mit der Bergung aufzuhören. Und den nächsten Tag kamen 200 wutentbrannte Sylter an und haben uns dann mit Missgabeln verjagt. Ja. Und jetzt mussten wir alles wieder abgeben. Und seitdem verkaufen die Sylter auch diese Bücher, dass wir Strandpiraten wären. Was nicht stimmt. Die einen hatten Pech und die anderen waren Schnarchnasen. Da können wir ja nichts für, ne?
Für ihre schnelle Rettung der Schiffsbesatzung erhielten die Amrumer das Lob der Obrigkeit. Und der Rantumer Strandvogt wurde abgesetzt, weil er die Strandung nicht rechtzeitig entdeckt hatte. Der Vorfall ging als der Tabakskrieg in die Geschichte der beiden Inseln ein. Sylt und Amrum liegen zwar nah beieinander, sind aber doch sehr verschieden. Und sie stehen immer ein wenig in Konkurrenz zueinander. Oder nicht?
Sylt nennt sich die Königin der Insel. Wir sind die Perle der Nordsee. Wir sind, finde ich, die schönere Insel, aber Sylt ist dramatischer. Also man hat da das Rantumer Becken, wo es für Vögelgucker unglaublich schön ist. Sie haben das Morsumer Cliff, wo man wirklich sagt, wow, was ist das für ein Ding? Sie haben die Lister Wanderdünen. Also Sylt ist faszinierend, aber mir sind da zu viele Leute. Und es ist, herrscht nicht solche Ruhe wie auf Amrum. Das ist hier eben schöner. Einige drehen durch und sagen, mein Gott, was soll ich hier? Hier ist ja nichts los. Wenn man aber die Ruhe sucht, finde ich, ist Amrum genau die richtige Insel. Man kann unglaublich schön spazieren gehen. Also die Konkurrenz, jein. Also jemand, der Amrum mag, der fährt nicht nach Sylt. Als Tagesausflug ja. Jemand, der Sylt macht, kommt man nach Amrum und sagt, nee, hier ist ja nichts los. Also ich glaube nicht, dass das eine Konkurrenz ist. Jetzt hier links runter.
Über viele Stufen geht es hinauf zur Aussichtsdüne. 32 Meter ist sie hoch. In der Ferne leuchten die Lichter des Amrumer, des Hörnomer und sogar etwas matter die des Helgoländer Leuchtturms. Darüber unzählige Sterne. Mit einem Laserpointer zeigt Doug Blome auf die Sternenbilder.
Okay, ich fange mal mit dem großen Wagen an. Okay, das sind die hinteren beiden Kastensterne, das sind die vorderen beiden Kastensterne. Da ist die Deichsel. Also vom großen Wagen kommt ihr immer zur Arktur und dann findet ihr den Bärenhüter und die nördliche Krone. Und da oben seht ihr jetzt eine Raute. Könnt ihr die erkennen?
Ja.
Das ist Herakles. Und jetzt muss ich mal da kurz rüber gucken. Das da oben ist die Milchstraße.
Die Sternenbilder stecken voller spannender Geschichten aus der griechischen Mythologie. Und Dark kennt und erzählt viele davon. Alle lauschen ihm den Blick nach oben gen Himmel gerichtet. Noch interessanter wird es, als er sein Spektiv aufbaut, um uns den Jupiter zu zeigen.
Ihr seht sogar, dass die Monde nur halb beleuchtet sind. Das habe ich auch noch nie gesehen. Oh, das ist der Jupiter. Der ist 317 Mal größer als die Erde. 5 astronomische Einheiten entfernt. Bitte, guck mal durch.
Es ist faszinierend. Und später können wir durch das Spektiv auch noch den Saturn mit seinem Ring erkennen. Gegen Ende der Führung durch die Dünen verteilt Doug Blome Isomatten und stellt einen kleinen Lautsprecher auf den Bohlenweg.
Und wenn ihr hier auf dem Rücken liegt, mitten in den Amrumer Dünen, und hört diese Musik und seht diesen Sternenhimmel, dann wird man anders nach Hause gehen, als ihr hier hingekommen seid. Davon bin ich überzeugt.
Und wäre es nicht doch ganz schön kalt geworden, ich hätte noch Stunden dort unter dem Amrumer Sternenhimmel liegen können. Was wir für ein Glück mit dem Wetter hatten bei unserem nächtlichen Dünenausflug, weiß ich am nächsten Morgen. Es schüttet.
Das ist die Schiedwetterblues, das plattert den ganzen Tag. Schiedwetter, einfach Schiedwetter.
In regenfester Kleidung will ich Norddorf näher erkunden. Es ist zusammen mit Süddorf das älteste der Amrumer Dörfer. Auf der einen Seite die Dünen, auf der anderen die Geest. Ich treffe Reinhard Boyens. Der gebürtige Amrumer ist Wattführer, Strandkorbvermieter und kennt sich gut aus im Dorf und in der Geschichte seiner Heimatinsel.
Arm wie die Kirchenmäuse waren die Amrumer. So ein bisschen Seevogeleier sammeln, Strandräuberei, eine ganz notdürftige Landwirtschaft. Wir sind ja ein ganz trockener Inselkern, der Geestkern, eignet sich überhaupt nicht für die Landwirtschaft. Dann ging man so ein bisschen rein ins Wattenmeer, grub Torf aus für die Salzgewinnung. Ein ganz mühsamer Job. Ja, wer Kapital machen wollte, der musste in die Ferne schweifen. Und das ging 1630, 1633 los mit der Walfängerei. Aber die Leute, die hier geblieben sind, denen ging es ganz schlecht.
Der Walfang brachte zumindest für einige Bewohner Wohlstand. Für die erfolgreichen Walfänger und Kapitäne, die zurückkehrten. Aber für die Witwen mit vielen Kindern, deren Männer bei der Seefahrt ihr Leben ließen, war das Leben hart. Das änderte sich erst, als Amrum Ende des 19. Jahrhunderts als Seebad entdeckt wurde. Der Fremdenverkehr kam allerdings nur sehr zögerlich nach Norddorf, fürchtete man doch um den Verderb der hiesigen guten Sitten, wie es hieß. Aber das ist lange vorbei. Aus dem Friesendorf ist ein Urlaubsort geworden, mit einer kleinen Einkaufsstraße, Ferienwohnungen, Pensionen und Hotels. Viele der Häuser, in denen heute die Feriengäste wohnen, haben eine lange Geschichte.
Und hier wohnte der mächtigste Mann, Boy Peters, der Strandvogt. Junge, Junge, Junge. Strandvögte, ein ganz gewaltiges Kapitel hier auf Amrum. Sturm braust über das Land. Gnade für jeden, der in den Hafen noch fahren. Zeit zum Beten, aber auch Zeit für den Vogt, der die Deiche und den Strand bewacht, der alles nimmt, was er fand. Denn dieses war sein Land. Das Meer gibt viel, kann aber auch alles nehmen. Den Vogt gab es all diese Dinge, die ein Schiffbruch so bringe. Er wacht über den Strand voll Holz. Er fuhr mit Pferd und Wagen. Oder er ritt und er stritt. Der Strand war sein Erwerb, er markierte sein Holz. Und dies erfüllte er mit Stolz. Doch auch die kleinen Leute brauchten von der Beute. Und so wurde, wenn der Vogt außer Sicht, Strandgut in die Dünen getragen. Mit viel Mühe und Plan. Bis 1991 gab es hier noch die Strandvogtei und der letzte Strandvogt in Norddorf, das war mein Vater. Das waren wilde Zeiten doch früher.
Ende des 19. Jahrhunderts prägten vor allem redgedeckte Friesenhäuser und Seehospize den Charakter des Ortes. Kranke Menschen sollten hier im Reizklima des Meeres genesen. Im Dorfbild heute gibt es nur noch wenige Häuser mit Reetdach, was einem großen Feuer geschuldet ist, bei dem große Teile des Dorfes abbrannten.
Am 17. August 1925 passierte die Katastrophe. Dieses große Gebäude, damals in Reet eingedeckt, stand in Flammen. Und mit dem Haus brannten noch 10 weitere Häuser ab. Das Wirtschaftspersonal bekam den Ofen nicht an. Dann haben sie einfach einen Lappen genommen, in Petroleum gesteckt, unten rein. Und es war ein trockener Sommer mit 4 bis 5 Windstärken. Und der Sog nahm den Lappen mit hoch durch den Kaminsims. Und vom Gewicht legte sich der Lappen ab auf dieses Reetdach. Und dann stand das hier in Flammen.
Es regnet noch immer. Wenn ich also alte Friesenhäuser bewundern möchte, dann muss ich nach Nebel. Viele sagen Amrums schönstes Dorf. Dort gibt es noch viele alte Häuser mit Reetdach, der ochsenblutroten Fassade, der geteilten Haustür, die gleichzeitig auch Windfang ist, und davor der Friesenwall, eine flache Steinmauer aus Findlingen, die im Sommer mit kleinen Rosen bewachsen ist. Aber vor allem fällt in Nebel eine Windmühle auf. Sie steht auf der höchsten natürlichen Erhebung im Ort und gilt als Wahrzeichen von Amrum.
Die Mühle hier ist von etwa 1770, 1771, wurde angeblich in Einzelteile zerlegt und von Amsterdam aus bis nach Amrum verschifft. Also es ist definitiv eine holländische Mühle. Wir befinden uns hier auf dem höchsten Punkt der Geest. Und eigentlich war Amrum komplett ohne Wald. Das heißt, man hat den höchsten Punkt der Geest gewählt. Die Mühle war frei sichtbar und diente auch, weil der Leuchtturm, der stand noch nicht, auch als Orientierungspunkt für die Seefahrt. Die Mühle ist von 1770 bis 1963 wurde sie betrieben und sie ist in der ganzen Zeit im Familienbesitz gewesen. Und die Mühle ist heute auch noch voll funktionstüchtig. Heute als Museum ausgebaut. Im Winter müssen wir sie leider schließen, weil natürlich keine Heizung drin ist. Da müssen die Museumsstücke wieder eingemottet werden.
Das erzählt mir Lars Rickerts von Amrum Touristik, der mich durch das heute leider verregnete Örtchen begleitet. Mittendrin im Nebel steht die beschauliche Inselkirche St. Clemens. Dass sie ausgerechnet hier gebaut wurde, wo es zu der Zeit noch gar keinen Ort gab, lässt sich auf eine mittelalterliche Provinzposse zurückführen.
Die Amrumer wollten, genau wie die Föhrer, unbedingt eine Kirche haben. Ja, dann hat man sich dazu entschlossen, eine Kirche zu bauen. Aber wo soll die jetzt stehen? Norddorf oder Süddorf? Können sich Dorfbewohner einigen? Leider nein. Man versucht, die Mitte zu treffen. Man hat sich dann am Ende auf einen Standpunkt verständigt, wo ein Pastor, der mit dem Boot über Föhr kommt, auch anlanden kann am Watt. Bei Amrum hatte ja zu dem Zeitpunkt noch keinen eigenen Pastor, das war eine Filialkirche. So, dann stand diese mittelalterliche Kirche um 1235 und ab da begann Nebel dann zu wachsen. Die eigentliche Dorfgründung, sagt man, war dann erst 1536 in etwa. Und das kam dann mit den wohlhabenden Kapitänen mit der Handels- und Walfangfischfahrt. Viele Amrumer haben es dann wirklich bis zum Kommandeur und auch Kapitän großer Handelsschiffe gebracht. Die haben ihren Reichtum mit auf diese arme Insel gebracht. Und die wollten natürlich möglichst dicht bei der Kirche wohnen. Und so ist Nebel dann nach und nach entstanden.
Der Reichtum der Kapitäne spiegelt sich auch in den Grabsteinen im Vorhof der Kirche wieder. Aufrecht nebeneinander stehende Steinplatten mit herausgemeißelten Ornamenten im Giebel erzählen ganze Lebensgeschichten. wie die von Haak Olofs.
Soda selbst geboren auf Amrum anno 1708, den 19. Juli. Bald darauf, in seinen jungen Jahren von den türkischen Seeräubern zu Algier, ist er anno 1724, den 24. Marti, gefangen genommen worden. In solcher Gefangenschaft aber hat er dem türkischen Bey zu Konstantin als Gasnadal 11¼ Jahre gedient, bis ihm endlich dieser Bey anno 1735, den 31. Oktober, aus Gewogenheit zu ihm seine Freiheit geschenket, da er dann das folgende Jahr drauf als anno 1736, den 25. April, glücklich wieder all hier auf seinem Vaterland angelandet ist.
Schon mit 12 Jahren fuhr Haak Olofs zur See, wurde von Piraten gefangen genommen und in Algier als Sklave an einen osmanischen Provinzfürsten verkauft. Er begann als Lakai und wurde später sogar Schatzmeister und Oberbefehlshaber der Kavallerie. In der Uniform eines osmanischen Generals kehrte er nach Amrum zurück, nachdem er zuvor von seinem Herrn freigelassen wurde. Er heiratete, hatte 5 Kinder und starb schon im Alter von 46 Jahren. So wie viele andere, die hier verewigt sind, Mütter und Seeleute hatten auf Amrum nur ein kurzes Leben. Die sogenannten sprechenden Grabsteine erzählen davon und von Abenteuern, versunkenen Schiffen, von Walfang, von Wohlstand und Ehre. Zurück in Norddorf soll ich unbedingt noch, bevor ich die Insel verlasse, eine Spezialität probieren. Empfohlen von Amrum-Kennern, die Friesentorte beim Bäcker Schuld in Norddorf. 3 Schichten Blätterteig, dazwischen viel Sahne und 1 Schicht Pflaumenmus. Obendrauf etwas Puderzucker und am hinteren Rand kleben an der Sahne auch noch gehobelte Mandeln. Köstlich. Was für ein Abschluss. Aber dann muss alles ganz schnell gehen. Der Wind ist wieder stärker geworden und es wird heute wohl nur noch 1 Fähre Richtung Festland starten. Ich habe es tatsächlich noch geschafft. Aber ein bisschen schade ist es schon. Ich hätte gerne noch mehr Geschichten gehört von der kleinen Insel mit dem riesigen Strand. Na, vielleicht bei der nächsten Auszeit. Viel entdecken und einfach mal abtauchen. Wir waren unterwegs auf der Nordseeinsel Amrum. Hier hören Sie gleich das Wichtigste in den Nachrichten und davor noch ein Blick auf die Straßen. Noch einen schönen Feiertag für Sie, wünscht Tina Witte.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Bitte Vorsicht auf der A2 Berlin Richtung Magdeburg. Zwischen Wollin und Ceesa liegen Reifenteile auf der Fahrbahn. A2 Richtung Berlin zwischen Ceesa und Wollin. Stau an der geräumten Unfallstelle. Es dauert 10 Minuten länger. A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreikafeland zwischen Großkreuz und Leest. Stau an einer Baustelle. Sie brauchen bis zu 1 Stunde länger. A11 Berlin Richtung Stettin zwischen Wandlitz und Finowfurt Stau plus 45 Minuten. A24 Berlin Richtung Hamburg zwischen Kremmen und Fähr Berlin 20 Minuten stockender Verkehr nach einem Unfall. Stadtverkehr Berlin in Starken ist die Heerstraße stadteinwärts in Höhe Nennhauser Damm wegen eines Feuerwehreinsatzes gesperrt. In Reinickendorf ist die Marktstraße stadteinwärts zwischen Pankower Allee und Holländerstraße nach einem Unfall gesperrt. Prenzlauer Berg auf der Bornholmer Straße sind in Höhe Schönfließer Straße die Ampeln außer Betrieb. Bitte Vorsicht an der Kreuzung. Zur Berliner S-Bahn S1 durchgehend bis Sonntag Betriebsschluss ist der Zugverkehr zwischen Botanischem Garten und Schöneberg unterbrochen. Es fahren ersatzweise Busse.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 11.30 Uhr mit Jonas Ziegler. Guten Tag. Die Bundesregierung plant eine Digitalabgabe für große Internetkonzerne wie Google und Meta. Nach Angaben von Kulturstaatsminister Weimer ist eine Gesetzesvorlage dazu schon in Arbeit. Jan Busche.
Die Abgabe sollten Plattformen zahlen, die journalistische oder kulturelle Inhalte nutzen. So hat es Weimar im Magazin Stern erklärt. Gemeint sind wohl auch Konzernportale wie YouTube oder Instagram. Weitere Details nannte er nicht. Allerdings sprach sich der Kulturstaatsminister für einen Abgabesatz in Höhe von 10% aus. Wie viel das insgesamt ausmachen und was mit dem Geld passieren könnte, auch dazu sagte Wolfram Weimer nichts.
In den USA hat ein Bundesgericht fast alle Zölle von Präsident Trump blockiert. Laut den Richtern überschritt Trump seine Befugnisse, als er mit Hilfe des Notstandsgesetzes den Kongress überging. Die Regierung legte schon Berufung ein. Pascal Küpper.
Erst einmal hat das Bundesgericht aber mitgeteilt, dass die betreffenden Zölle aufgehoben und dauerhaft untersagt würden. Also unter anderem die pauschalen Abgaben auf Waren aus China, Mexiko und Kanada. Die Zölle müssen in der Regel vom US-Parlament genehmigt werden. Deswegen hatten mehrere Bundesstaaten gegen Trumps Alleingänge geklagt. Der will nach eigenen Angaben Handelspartner unter Druck setzen, um, Zitat, bessere Deals für die USA auszuhandeln.
EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen soll heute in Aachen den internationalen Karlspreis bekommen. In der Begründung wird von der Leyen eine starke Stimme Europas genannt. Sie habe unter anderem proeuropäische Kräfte in den EU-Mitgliedstaaten und im EU-Parlament zusammengeführt. Der Karlspreis wird seit 75 Jahren verliehen. Redner sind in diesem Jahr Bundeskanzler Merz und König Felipe von Spanien. In der Ukraine sind nach Behördenangaben bei neuen russischen Luftangriffen mindestens ein Mensch getötet und weitere verletzt worden. Die Drohnen haben Städte in der grenznahen Region Sumy getroffen. Auch in der Industrieregion Dniepropetrovsk wurden Wohnhäuser und Energieinfrastruktur beschädigt. Russland meldet wiederum Drohnenbeschuss durch die Ukraine, unter anderem auf Moskau. Einer der Flughäfen stellte zeitweise den Betrieb ein. Die Freibadsaison ist in Berlin bisher schlecht gestartet. Nach Angaben der Berliner Bäderbetriebe sind bisher nur etwa 43.500 Menschen gekommen. Im vergangenen Jahr waren es zur gleichen Zeit mehr als doppelt so viele, rund 112.000. Als Hauptgrund sieht das Unternehmen das Wetter, das in diesem Jahr deutlich schlechter ist. Außerdem werden nur noch wenige Freibäder beheizt. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute wechselnd bewölkt und meist trocken, ab dem Nachmittag von Westen stark bewölkt und gegen Abend in der Prignitz erste Tropfen, maximal 18 bis 20 Grad. Zurzeit in Berlin-Pankow 14 und in Rüdersdorf 16 Grad. Es weht stark böiger Wind aus Südwest. Morgen viele Wolken mit einzelnen Schauern, im Tagesverlauf sonniger bei 22 bis 25 Grad. Die Zeit, es wird 11.34 Uhr.
RBB 24 Inforadio Spezial.
Sie waren Charles Darwins Laboratorium der Evolution und sie sind bis heute das wohl spektakulärste Naturerbe der Menschheit. Die Rede ist von den Galapagos-Inseln weit ab im östlichen Pazifischen Ozean vor Ecuadors Küste. Das ist unser Reiseziel in den nächsten 25 Minuten. Hallo und herzlich willkommen zu Unterwegs an Himmelfahrt. Ich bin Tina Witte. Nirgends auf der Insel lassen sich Tiere so sehr aus nächster Nähe beobachten. Viele der über 4.500 Arten leben nur in diesem Ökosystem. Doch das Paradies ist gefährdet. Nicht nur der Müll und der Massentourismus bringen das fragile Ökogleichgewicht in Gefahr. Auch Ecuadors Drogenkrieg macht vor den Inseln nicht Halt. Anne Herberg war auf den Galapagos-Inseln unterwegs.
Sie sind das charakteristische Postkartenmotiv der Galapagos-Inseln. Bedächtig knabbert die Riesenschildkröte am trockenen Gras auf der Ranch El Chato, im hier sonst eigentlich feuchten Hochland der Hauptinsel Santa Cruz, umgeben von hohen Skalesia-Bäumen. Immer wieder hält sie kurz inne, dreht den Kopf zu uns, dreht ihn zurück, knabbert weiter. Galapagos-Riesenschildkröten gelten als die Gärtner der Inseln, erklärt David Arias, der Touristen über die Ranch führt. Sie fressen die Früchte der Kakteen und Tomaten, scheiden die Samen wieder aus und tragen damit zur Ausbreitung der Pflanzen bei. Die hier hätten rund 70 bis 80 Jahre auf dem Panzer, mittleres Alter also für eine Schildkröte. Eine genaue Methode zur Bestimmung des Alters gäbe es zwar nicht, doch Größe, Beschaffenheit des Kopfes und die Ausprägung sogenannter Wachstumsringe auf dem Panzer gäben Aufschlüsse. Je weniger Ringe, desto älter. Ungefähr 90% der Riesenschildkröten sind innerhalb von 3 Jahrhunderten verschwunden. Schuld ist, wie so oft, der Mensch, sagt Sarah David. Die Biologin, die heute am Naturkundemuseum in Berlin arbeitet, ist Ururenkelin des britischen Naturforschers Charles Darwin, der vor rund 200 Jahren auf den Galapagos-Inseln seine Evolutionstheorie untermauern konnte.
Looking back at the time that Darwin was there, you know, there was a lot of whaling going on.
Wenn man auf die Zeit zurückblickt, als Charles Darwin auf den Inseln war, dann wurde dort viel Walfang betrieben. Auch Seelöwen fielen den Jägern zum Opfer. Dann kamen Piraten auf die Inseln. Sie jagten die Riesenschildkröten. Sie dienten als Frischfleischproviant auf den Schiffen. Denn die Tiere konnten monatelang ohne Nahrung und Wasser überleben. Und wer dachte damals schon daran, was es im Detail bedeutet, wenn eine Riesenschildkröte oder eine Galapagos-Tomatenart ausstirbt? Was wir aber heute wissen ist, dass es einen Punkt gibt, an dem Lebensräume instabil werden, wenn zu viele Arten verloren gehen.
11.37 Uhr, RBB 24 Inforadio mit einer Gefahrenmeldung. Bitte Vorsicht auf der A111 Berlin-Charlottenburg Richtung Dreieck Oranienburg. Zwischen Stolpe und Hennigsdorf sind Radfahrer unterwegs.
Lebensräume instabil werden, wenn zu viele Arten verloren gehen.
Habitats become unstable if they lose too many species.
Erst Jäger, dann Bauern und Siedler, deren Haustiere wie Ziegen und Schweine, Esel, Katzen oder Hunde die Schildkrötennester auffühlten, die Eier zerstörten. Dass es heute wieder rund 20.000 Riesenschildkröten gibt, ist der Arbeit von Biologen des Charles Darwin Forschungszentrums zu verdanken, die die Tiere in Zuchtstationen aufziehen und später auswildern. Der Erde droht das 6. Massenaussterben der Geschichte, ein rasanter Verlust an Arten und Ökosystemen. An Orten wie Galapagos lässt sich beobachten, wie der Schutz der Natur vor dem Raubbau funktionieren kann. Doch es ist ein stetiger Balanceakt. »1959 erklärte Ecuador die Galapagos-Inseln zum Nationalpark. Mehr als 97% der Landfläche der Inseln sind seither geschützt. Das heißt, sie dürfen weder bebaut noch für wirtschaftliche Zwecke genutzt werden. Touristen ist es nur erlaubt, sich auf eng begrenzten Pfaden gerade mal auf 1% der Landfläche zu bewegen. Und auch das meist nur in Begleitung offiziell registrierter Führer.« Die geschützte Landfläche der Inseln wurde 1998 um ein Meeresreservat ergänzt. Es umfasst zunächst die Gewässer 40 Meilen rund um den Archipel. 2022 allerdings wurde es nochmal erweitert, um einen 60.000 Quadratkilometer großen Korridor. Das neue Gebiet namens Hermandad, auf Deutsch Bruderschaft, verbindet den Galapagos-Archipel mit den Cocos-Inseln in Costa Rica. Es ist der zweitgrößte Schutzkorridor der Welt, entlang dem sich eine Kette von Unterwasserbergen reiht. Dort verlaufen die Wanderrouten bedrohter Tierarten wie Schildkröten, Wale und Haie.
Als ich ein Kind war, nahm ich meinen Vater zum Schnorcheln mit, dort wo es Haie gab. Ich war starr vor Angst. Sie sind so viel größer als du und du denkst, dass sie dich fressen. Mit der Zeit wandelte sich die Angst in Neugier. Müssen wir sie wirklich fürchten? Was geschieht mit ihnen? Warum werden es weniger?
Es ist noch vor Sonnenaufgang, als Diana Pasminio und ihr Team von San Cristobal aus aufbrechen. Nahe der östlichsten Insel des Archipels wollen sie Babyrochen und Haie erforschen. Das geht am besten im Morgengrauen, denn dann tummeln sich die Jungtiere in flachen Gewässern. Langsam nähert sich das Team der Meeresbiologen einer kleinen, von weißem Sand, schwarzem Lavagestein und wildem Gestrüpp gesäumten Bucht und wirft vorsichtig ein Netz im knietiefen Wasser aus.
Wir müssen sehr vorsichtig sein. Die Haie können sich erschrecken und die Bucht verlassen. Wir haben einen Versuch, den müssen wir richtig machen.
Und da schwimmen sie, gepunktete Rochen und sogar kleine Hammerhaie. Flink fischen die Forscher einen aus dem Wasser. Er wird vermessen, dann eine Genprobe genommen. Auch um ein Bewegungsprofil der Tiere zu erstellen. Wo gebären sie ihren Nachwuchs? Wohin ziehen sie dann? Welche Faktoren beeinflussen diese Tiere, die als Jäger der Meere bezeichnet werden? Oder als Gesundheitspolizei, weil sie kranke und schwache Fische verzehren und die doch selbst enorm bedroht sind. An Orten wie Galapagos wird sich zeigen, ob diese Tiere überhaupt noch eine Zukunft auf der Erde haben.
Es braucht lange, bis Haie geschlechtsreif sind und dann bekommen sie nur wenige Junge. Es ist super wichtig, sie in den ersten Lebensjahren zu schützen, bis sie sich reproduzieren.
Erst mit 28 oder 30 Jahren kann ein Hai Nachwuchs bekommen. Das Risiko, dass er vorher von einem Schiffsmotor verletzt wird oder als Beifang in den Netzen großen Trawler landet, ist groß. Ecuadors Hochseefischer jagen direkt außerhalb des Meeresschutzgebietes. Rundherum ist die internationale Flotte der Industriefischer unterwegs, allen voran aus China. Haie werden außerdem immer noch wegen ihrer schmackhaften Flossen gejagt, die vor allem auf den asiatischen Märkten gefragt sind. Im Jahr 2017 wurde ein illegales chinesisches Transportboot festgesetzt, das mehr als 6.000 seltene Haie an Bord hatte. Der Reeder musste eine Millionenstrafe an den Galapagos-Park zahlen. Der Ruf nach einer Erweiterung und mehr Kontrolle der Schutzzone wurde immer lauter. Dafür kämpften sogar die Fischer selbst. Die Mangroven wachsen dicht an die Uferpromenade von Puerto Ayora heran, dem zentralen Ort der Insel Santa Cruz. Möwen und Fregattvögel kreisen in der Luft. Schwarze Meerechsen sitzen regungslos auf einem Felsen. Und Seelöwen dösen im Schatten vor sich hin. Dahinter erstreckt sich das türkisblaue Meer. Bunte Fischerboote schaukeln auf dem Wasser. Heute gibt es Zonen. Manche sind komplett für die Fischerei gesperrt. Andere Gebiete stehen ausschließlich den einheimischen Fischern offen, wie Walter Bourbon. Er ist oft tagelang auf See und hat dabei stets einen Satellitentransponder dabei. Seine Fahrten werden streng überwacht.
Es ist nicht einfach. Ich könnte ein Netz auswerfen und damit schnell alles rausholen, was sich verfängt. Aber nein, denn so würde ich auch Tiere töten, die bedroht sind und deren Fang verboten ist. Wir verwenden Leinen, Wurfstangen. Wir fangen noch von Hand. Das ist unsere Kunst. Wenn du mit den Fischen und dem Adrenalin kämpfst, das ist einzigartig.
Seit der Einrichtung der Schutzzonen nehmen die Fischpopulationen wieder zu. Und zwar nicht nur vor Galapagos, sagt Eliezer Cruz, früher Direktor des Galapagos-Nationalparkes, der damals ebenfalls bei den Verhandlungen dabei war.
Wir haben das erste Schutzgebiet damals nur gegen enormen Widerstand der Industriefischer durchgebracht. Ecuador gehört zu den größten Thunfischfängern der Welt. Heute sagen selbst Sie, unser Widerstand war ein Fehler. Die Schutzzone ist unsere Brutstätte. Es gibt heute wieder viel mehr Fisch. Das nennt man Spillover. Und das ist ein Zeichen dafür, dass das Reservat gesund ist und seine Funktion nicht nur ökologisch, sondern auch wirtschaftlich erfüllt.
Win-win, möchte man meinen. Doch ganz so perfekt funktioniert der Schutz rund um Galapagos natürlich auch nicht. Als Beispiel präsentiert Fischer Walter Bourbon seine gerade frisch eingeholte Ware. Neben einem großen Thunfisch und rund 2 Dutzend Pez Brujo, die Leckerbissen der Insel, eine Art stachelig roter und ziemlich gruselig dreinblickender Skorpionfisch, hat er auch eine große, von Nylonschnüren durchzogene Plastikpalette gefangen, mit Fetzen eines Netzes.
Ja, das hier ist ein Panel, das an der Wasseroberfläche schwimmt. Von dort aus erstreckt sich das Netz 70 bis 100 Meter tief, beschwert mit Gewichten. Dazu ein Tank mit Löchern, in dem sich der Köder befindet, der die Fische anlockt.
Fischsammler nennt man solche Fanggeräte. Eine Art spezielle Bojen mit Ködern und einem Gewirr aus Tauen versehen, die eingesetzt werden, um Schwärme anzulocken. Große Fischerboote würden sie mit Absicht nahe dem Schutzgebiet abwerfen, beobachtet Walter Bourbon. Ecuador erhielt schon 2019 eine sogenannte gelbe Karte von der Europäischen Union, weil es nicht schafft, selbst die eigene Industriefischerei zu kontrollieren. Laut einer Recherche des Online-Portals für Umweltthemen Mongabay fischten im Jahr 2020 immer noch mehr als 300 große Boote in der Nähe oder innerhalb des Meeresschutzgebietes. Viele schalteten ihre Satellitensysteme ab, um nicht geortet werden zu können.
Sie kennen die Strömungen. Die Fischsammler treiben in das Schutzgebiet rein und locken dort sehr viele Fische an, die sich dann rund um die Fangbojen mit den Ködern tummeln. Wenn die Strömung die Plattformen wieder raus aus der Schutzzone treibt, haben sie die Fischschwärme im Schlepptau. Die Trawler kesseln sie dann mit riesigen Netzen ein. Das ist ein riesiges Problem. Sie fischen indirekt in der Schutzzone. Zurück bleibt der Müll, der sich nicht zurückverfolgen lässt.
Plastikmüll kennt keine Grenzen und keine Schutzzonen. 94 Tonnen Plastikmüll wurden seit 2017 auf den Inseln gesammelt. Nur 1% stammt von Galapagos selbst, alles andere aus dem Ausland. Fischer wie Walter und zahlreiche Freiwillige arbeiten mit der Nationalparkverwaltung zusammen, um die Strände und Buchten zu reinigen.
Wir haben im Laufe der Jahre alles gefunden, was du dir vorstellen kannst. Hygieneprodukte und giftige Substanzen, Flaschen aller Art und sogar ein komplettes OP-Set mit Katheter, Blutserum, Skalpell. Das kommt von den großen Fangflotten, die ja mit Dutzenden Schiffen unterwegs sind.
Alberto Andrade von der Frente Insular, der Inselfront, zieht regelmäßig mit Freiwilligen über die Strände. Zuhauf liegen dort Plastikflaschen, alte Kanister mit Etiketten, beispielsweise aus Peru, andere mit asiatischen Schriftzeichen. Daneben ein dösender Seelöwe. Genau deswegen interessiert sich auch der Wissenschaftler Juan Pablo Munoz für die Abfälle.
Diese Kanister hier wurden von Schildkröten und Fischen angeknabbert. Da sind die Bissspuren.
Wie viel Plastik steckt bereits in den Tieren? Das will er wissen. Am meisten Sorgen bereiten dem Wissenschaftler Mikropartikel. Also das Plastik, das sich durch die Witterung schon in winzig kleine Teilchen zersetzt hat.
Siehst du den Plastikstaub hier? Das ist die Zukunft von allem, was du hier siehst, von allem Einwegplastik auf dieser Welt. Vergiss, dass Plastik in 1000, 2000 oder einer Million Jahren verschwindet. Das ist gelogen. Plastik bleibt für immer.
Die Fischerei habe sich seit dem Jahrtausendwechsel verdoppelt. Und mit ihr der Plastikmüll, sagt Andrade von der Inselfront. Es brauche mehr Kontrolle, mehr Bewusstsein, vor allem aber auch international verbindliche Regeln, sagt der Aktivist. Die Hohe See ist ein Niemandsland, die Kontrolle schwer. Und auf der anderen Seite stehen mächtige Interessen und viel Geld. Schon wieder ein Einsatz im Morgengrauen. Diesmal mit dem Team der Küstenwache der Insel San Cristobal von Kapitän Oscar Valareso. Auf den Bildschirmen der Kommandozentrale auf der Brücke ist ein verdächtiges Fischerboot aufgetaucht.
Wir vermuten, dass das Schiff ohne Genehmigung im Reservat fischt, weshalb ein Inspektionsbesuch erforderlich ist.
Es ist fast schon ein Routineeinsatz auf dem Patrouillenschiff Isla Isabella. Trotzdem schlüpft die Küstenwache in Robocop-Montur. Also schusssichere Westen, Kampfhelme, Maschinengewehre. Man weiß nie, auf wen man trifft, sagt Néstor Castillo, der Chef der maritimen Einsatztruppe.
Hier ist der Drogenhandel unterwegs. Hier verlaufen die maritimen Schmuggelrouten vom Festland in Richtung Mittelamerika und in die USA. Im Vergleich zu anderen Jahren sind die Beschlagnahmungen von Drogenpaketen nahe Galapagos stark angestiegen.
Ecuador ist zum wichtigen Transitland für den Kokainschmuggel geworden. Es liegt nahezu ideal zwischen den Kokainanbauregionen Südamerikas und den Märkten in Europa, den USA und Asien. Auf dem Festland liefern sich Kartelle und Banden einen blutigen Krieg um die Kontrolle des Milliardengeschäfts. Weil die Sicherheitschecks an den Häfen zunehmen, wird der Schmuggel über Alternativrouten immer wichtiger. Eine führt über offene See, südwestlich am Galapagos-Archipel vorbei. Allein 2023 wurden im Umkreis von rund 200 Seemeilen um die Inseln 25 Tonnen Kokain beschlagnahmt. 150% mehr als im Jahr zuvor. Die Wüstenroute wird die Strecke genannt. Die Schnellboote sind bis zu 14 Tage auf dem Ozean unterwegs. Doch selbst der größte Tank reicht nicht für mehr als 2 oder 3 Tage. Irgendwann müssen sie auftanken.
De aquí no sale combustible.
Sie stechen vom Kontinent aus in See. Auf ihrer Route kommen sie hier vorbei. Es gibt strategische Punkte. Dorthin bringen andere Boote Treibstoff, deponieren ihn dort, um dann die Boote zu versorgen, die die Substanzen transportieren.
11:51 Uhr, RBB 24 Inforadio mit einer Gefahrenmeldung. Vorsicht bitte auf der A10 südlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Werder. Zwischen Dreieck Spreeau und Niederlehme liegen Gegenstände auf der Fahrbahn,
die die Substanzen transportieren.
Die Drogenkartelle hätten Galapagos zu ihrer Tankstelle gemacht, schrieb die Washington Post Anfang des Jahres. Die Nachricht sorgte international für Aufsehen, schreckte zudem Touristen ab. Das sei aber komplett falsch, beschwichtigt Kommandant Castillo. Der Treibstoff werde vom Festland aus transportiert. Die Inseln selbst seien sicher. Die Locals würden gut kontrolliert. Los geht's. Die Küstenwache lässt ihr eigenes Schnellboot zu Wasser. Die Einsatztruppe rast davon. Für 5 Seemeilen, knapp 10 Kilometer, brauchen sie nur wenige Minuten, bis sie das verdächtige Fischerboot erreichen. Die Besatzung hebt die Hände, die Offiziere zücken ihre Waffen. Dokumente bitte, was haben Sie geladen?
Bei der Inspektion haben wir im Laderaum Haifischflossen gefunden. Das ist illegal in der Schutzzone. Die Ladung wird einbehalten, das Fischereifahrzeug beschlagnahmt und die Besatzung und Ware den zuständigen Behörden übergeben.
Dann Waffen runter, alle geben sich die Hand, klopfen sich freundschaftlich auf die Schultern. Es war nur eine Übung. Die Operation gestellt. Eine bildstarke Show für die Journalisten. Später erfahren wir aber, zur gleichen Zeit gab es, einige Seemeilen weiter, westlich nahe der Insel Isabella, tatsächlich eine echte Operation. Festgesetzt wurde ein Fischerboot, das nicht nur illegal Seegurken fischte, kein Gemüse übrigens, sondern ein mit dem Seestern verwandtes Tier, das vor allem in Asien als Superfood und Potenzmittel beliebt ist. Und nicht nur Seegurken wurden da beschlagnahmt, sondern eben auch Dutzende Kanister voller Benzin. Viel zu viel für die angegebene Route des Bootes. Nein, wir sind nicht die Narkotankstelle, sagt Fischer-Urgestein Marco Frede trotzdem. Aber Dinge veränderten sich. Wir sind zurück im Hafen von San Cristobal. Der Stützpunkt der Marine ist hier. 70% der wirtschaftlichen Aktivität der Insel aber findet auf der Hauptinsel Santa Cruz statt.
Tatsache ist, dass es immer Schmuggel und auch Drogenhandel gab, der hier über Galapagos geschleust wurde. Und es gab auch immer Leute von der Insel, die damit Geld gemacht haben. Das passiert schon seit vielen Jahren, aber das sind wenige. Das Problem kommt vom Festland, aber es berührt uns immer mehr. Wir sehen, wie es plötzlich ein Konsumproblem auf der Insel gibt. Und wir sehen, dass Leute von einem Tag auf den anderen zu sehr viel Geld kommen. Guck dir die ganzen Neubauten an der Uferpromenade an.
Die große Sorge auf den Inseln, Negativschlagzeilen wie die Recherche der Washington Post über den Drogen- und Benzinschmuggel könnten Touristen verschrecken. Denn von ihnen lebt der Großteil der rund 30.000 Einwohner von Galapagos. Die ganzen Nachrichten über den Drogenkrieg in Ecuador hätten den Tourismus bereits jetzt einbrechen lassen, hört man Taxifahrer sagen.
Bajo. Bajo.
Arturo Isurieta dagegen hat das gegenteilige Problem. Es kommen viel zu viele Touristen, sagt der aktuelle Direktor des Nationalparkes Galapagos. Von 260.000 Touristen im Jahr 2022 sei die Zahl auf fast 330.000 gestiegen.
La UNESCO ya ha venido alertándonos como país desde 2018.
Die UNESCO hat uns bereits alarmiert. Wir müssen Maßnahmen ergreifen, um die Tourismuszahlen zu stabilisieren. Das geht nicht über Nacht, klar. Denn es hat soziale, wirtschaftliche und sogar ökologische Auswirkungen. Das muss artikuliert werden.
Deswegen ist Isurieta nun auf dem Weg zu einer Sitzung mit der Provinzverwaltung. Es geht um die Verdopplung der Tourismusgebühr von 100 auf 200 US-Dollar und wie das zusätzliche Geld eingesetzt wird. Die Kundschaft großer internationaler Reiseunternehmen, die auf All-Inclusive-Pakete, auf Luxusjachten setzen, werde diese Erhöhung kaum treffen. Aber was ist mit uns? Sagen die unabhängigen Reiseführer, Restaurantbesitzer und Hoteliers vor Ort, die vor allem von Einheimischen und vom Billigtourismus leben. Gleichzeitig sind sie es, die die negativen Auswirkungen des Overtourism direkt zu spüren bekommen. Denn hinter dem grünen Image der Insel verstecken sich enorme Probleme.
Por Dios, no tenemos agua potable.
Bei Gott, wir haben kein Trinkwasser hier. Es gibt kein ordentliches Abwassersystem, keine wirkliche Lösung für den ganzen Abfall. Es gibt Probleme mit der Energieversorgung. Und weil die Touristen immer mehr Sachen benötigen, werden immer mehr Waren vom Festland importiert. Und gleichzeitig wird das Geld knapp, um all diese Touristenströme und was mit ihnen kommt, zu kontrollieren.
La capacidad del AVG para controlar es pobre.
Es geht nicht nur um Einsätze gegen große Fischfangflotten. Gefahren für das sensible Ökosystem lauern auch in den Schuhsohlen und Rucksäcken der Touristen. Deswegen muss jeder, der die Inseln betritt, erstmal durch eine Kontrolle, ähnlich der an einem Flughafen. Taschen werden inspiziert, es dürfen keine organischen Produkte mitgebracht werden, nicht mal ein Apfel. Die Schuhe werden desinfiziert. Eine der größten Sorgen: dass Touristen sogenannte invasive Arten einschleppen. Bakterien, Pilze, Samen, Larven von Tieren, die das sensible Ökosystem der Inseln schädigen können.
I think probably the main difference is that you know that there are people working now to protect the islands.
Zu Darwins Zeiten war das nichts, über das sich die Leute Gedanken machten. Der Schutz der Natur. Ich denke, wenn er heute, 200 Jahre später, zurückkommen und die Bemühungen sehen könnte, die auf Galapagos, auf lokaler und globaler Ebene unternommen werden, um diese außergewöhnlichen Inseln und die Artenvielfalt zu schützen, wäre er meiner Meinung nach wirklich, wirklich begeistert und beeindruckt.
Sagt die Ururenkelin des britischen Naturforschers Sarah Darwin, die in diesem Jahr selbst auf Galapagos zurückkehrte. Im Rahmen des Projektes Darwin 200. Nachwuchswissenschaftler aus verschiedenen Ländern segelten erneut auf der Route, die Charles Darwin vor knapp 200 Jahren mit der HMS Beagle zurücklegte. Auch er war damals gerade in seinen 20ern, sagt Sarah Darwin, die heute am Naturkundemuseum in Berlin arbeitet.
Ich bin dieses Jahr gerade 60 geworden und ich erinnere mich, dass ich in meiner Jugend zum Beispiel mehr Vogelgezwitscher gehört habe. Mir gefällt die Idee, dass wir hier mit jungen Menschen zusammen an neuen Netzwerken arbeiten, um die Natur zu schützen. Denn wir sind Teil dieser Natur. Und wenn wir sie weiter zerstören, dann zerstören wir nichts anderes als unsere eigene Zukunft.
Destroy nature, we are really destroying our future.
Anne Herberg war unterwegs auf den Galapagos-Inseln. Jetzt gleich gibt es hier die Nachrichten. Mein Name ist Tina Witte.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
A2 Magdeburg Richtung Berlin zwischen Netzen und Dreieckwerda. 10 Minuten Stau nach Unfall. A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreieckhafeland zwischen Großkreuz und Leest. 1 Stunde Stau an einer Baustelle. A11 Berlin Richtung Stettin zwischen Bernau Nord und Finow-Furt. 45 Minuten abschnittsweise Stau. A24 Berlin Richtung Hamburg zwischen Kremmen und Fährberlin stockender Verkehr nach Unfall plus 20 Minuten. B96 Richtung Fürstenberg zwischen Oranienburg Zentrum und Nassenheide. Stau an einer Ampel. Sie brauchen bis zu 30 Minuten länger.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 12 Uhr mit Jonas Ziegler. Guten Tag. Der deutsche Kulturstaatsminister Weimer will Internetkonzerne wie Google und Meta mit einer Digitalabgabe belegen. Wie er dem Stern gesagt hat, wird dafür eine Gesetzesvorlage vorbereitet. Laut Weimer soll für Plattformbetreiber mit Milliardenumsätzen künftig ein Satz von 10% fällig werden. Als Vorbild nennt er Österreich. Dort müssen große Online-Unternehmen seit 2020 eine Abgabe in Höhe von 5% ihrer Einnahmen aus der Werbung zahlen. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen wird am Mittag in Aachen mit dem internationalen Karlspreis ausgezeichnet. Zur Begründung hieß es, von der Leyen sei eine starke Stimme Europas. Sie habe unter anderem proeuropäische Kräfte in den EU-Mitgliedstaaten und im EU-Parlament zusammengeführt. Der Karlspreis wird seit 75 Jahren verliehen, für besondere Verdienste um die europäische Einigung. Die Zölle von US-Präsident Trump dürfen laut einem Gerichtsurteil erstmal nicht in Kraft treten. Das gilt auch für die bilateralen Handelsabkommen. Das Gericht für internationalen Handel in New York begründet seine Entscheidung damit, dass nur der Kongress Zölle gegen andere Länder verhängen darf. Trump habe seine Kompetenzen überschritten. Die US-Regierung hat Berufung dagegen eingelegt. Nach dem Abbruch eines Gletschers im Schweizer Kanton Wallis droht eine Flutwelle. Fels und Eismassen haben sich in einem Fluss im Ort Blatten meterhoch angestaut. Schweiz-Korrespondentin Katrin Hondel.
Schlimmstenfalls, so sagte ein Geologe im Radiosender SRF, könne das Wasser so weit ansteigen, dass der Damm aus dem Bergstotzgeröll kollabiere. Dann könnten starke Flutwellen oder Murgänge auch die Orte weiter unten im Lötschental bedrohen. Noch in der Nacht haben die Behörden deshalb auch in den Nachbarorten eine Teilevakuierung angeordnet. Menschen, die in Flussnähe wohnen, wurden in Sicherheit gebracht.
Auf der Straßenbahnstrecke an der Wuhlheide in Berlin fährt die Tram seit dem Morgen wieder. Die Linie M17 pendelt auf dem betroffenen Abschnitt erst einmal. Felix Moniak, RBB 24.
Auf der BVG-Homepage heißt es, die Linie fahre zwischen Blockdammweg, Treskoallee-Ehrlichstraße und S-Bahnhof Schöneweide alle 10 Minuten. Die übrigen Straßenbahnlinien werden aber noch umgeleitet. Ab Samstag soll dann überall wieder Normalbetrieb gelten. Die Straße unter der